Kunda. Erstmal danke, dass ich hier Gast sein darf und dich interviewen. Du hast ein Buch geschrieben, The Gospel of Thomas, mit dem Untertitel A Guide to Awakening. Das ist Anlass für unser Interview. Aber ich möchte erstmal was zu dir fragen. Von wem hast du den Namen Kundan und was bedeutet er?
Ja, als ich so weit war, mein ganzes Leben dem Göttlichen zu widmen, habe ich meinen Meister, damaligen und jetzigen und für immer Meister, Samarpan, gebeten, einen passenden Namen für mich zu suchen, der dann möglichst kurz und bedeutsam mich daran immer wieder daran erinnert, wozu ich hier bin. Und dann gab er mir eben diesen Namen Kundan. Und das ist schon ein unglaublicher Name, ja, weil wenn ich nur das A ändere und ein U dahin tun, dann bin ich bei Kundun, was ja bekanntlich der Dalai Lama ist. Und Kundan, eben Dan, ist auch ein etwas aus der spirituellen Kampftechnik. Da bekommt man eben einen schwarzen Dan, wenn man ein friedvoller Krieger geworden ist. Was ich ohne Zweifel bin. Ja. Und Kundan bedeutet aber auch veredeltes Gold. Und für mich war das der Aufruf, mach aus dir selbst die beste Version, die du dir nur vorstellen kannst. Und das heißt nichts anderes als sei 100% du selbst. Das klingt nicht so spektakulär, ist nur haargenau dasselbe. Ist nämlich völlig wurscht, was man macht im Leben, wenn man es mit Liebe macht. Ja, ich habe jetzt gerade aktuell musste ich mir eine neue Heizung anschaffen lassen. Und da kamen zwei Handwerker, solche fantastischen Leute. Ja, die haben alle mit der Frucht Spiritualität noch nie gehört. Aber die haben das, die haben es einfach im Herzen und sie leben es auch. Das ist das Schöne. Und dann gehen die weg und ich schaue die Arbeit an und bin total hin und weg. Da ist so viel Sachkompetenz, so viel Liebe, so viel Hingabe. Das ist es, ja. Jeder soll das tun, was er liebt zu tun. Deswegen sagt Jesus ja auch im Gospel of Thomas, was sollen wir tun, Meister? Und er sagt, lügt nicht. Ja, auch nicht sich selber an. Lügt nicht und macht nicht, was ihr hasst. Ja, also das ist eine sehr starke Formulierung. Aber wie viele Menschen stecken denn fest in einer Arbeit? Bis zum Hals stecken die drin fest und sind verschuldet, weil sie viel zu groß materialistisch gedacht haben, lauter Dinge angeschafft haben, die, Entschuldigung, keine Sau braucht. Ja. Ja. Und dann stecken sie da drinnen und kommen aus diesem Gefängnis nicht mehr raus. Und tun ja ein Jahr aus, bis zur Pension, täglich das, was sie hassen. Nämlich eine Arbeit, die sie nicht lieben. Und wenn ich meine Arbeit nicht lieben, kann auch daraus nichts Liebevolles entstehen. Das ist einfach eine Logik. Gesunder Menschenverstand.
Ja, und lüg nicht heißt eigentlich, sei authentisch, ne?
Exakt. Exakt. Sei authentisch. Wahrhaftig. Sei wahrhaftig du selbst. Steh zu dir selbst. Weil dein Herz weiß, du bist der Meister deiner selbst. Alle Meister sagen, du bist schon längst frei. Du denkst eben, nur du seist nicht frei. Aber du bist es. Und wenn und das gilt für jeden, wenn er seine Ketten mal sprengt, für jeden, ohne jegliche Ausnahme. Sobald diese Ketten weg sind, wird die eine Gehirnhälfte endlich komplett mit der anderen zusammengeschaltet und dann entsteht ein Biocomputer, der millionenfach leistungsfähiger ist. Durch den Zusammenschluss von rationaler Logik und Herzlogik. Was letztendlich die Herzlogik ist, die göttliche Logik. Und ohne die göttliche Logik ist die rationale Logik eine äußerst gefährliche Angelegenheit in jeder Beziehung. Braucht man ja nicht viel drüber reden, wo das hinführt. Ja, man braucht ja nur einen Blick nach Tibet zu wenden. Ja. Und sich fragen, wie kann sowas vor unseren Augen passieren? Solche Gräueltaten am laufenden Band jahrzehntelang. Und da reißt dieser gottgleiche Mensch. Warum gottgleich? Ja, weil er so natürlich, einfach und spontan ist. Das seid ihr nicht. Ach, was wollt ihr denn mit eurer Heilig und dies und das und Dalai Lama? Ich bin doch nur ein einfacher Mensch. Und wenn ein Mensch mal kleinbildmäßig nimmt, Mensch ist Mensch. Um Mensch zu sein, muss ich nicht im Kloster leben. Und nur wenn ich auch Mensch bin, bin ich Mensch. Und wenn ich Mensch bin, voll und ganz Mensch, dann bin ich Gott auf Erde, der genießt, begrenzt zu sein. Und es ist langweilig, verstehst du? Wenn du immer eine Zucht machen musst und überhaupt ein neues Universum, ja, einmal kurz hingepustet und schon ein neues Universum, oder vielleicht gerade unendlich viele, ja, in der nächsten Sekunde, ja, das ist halt das Göttliche, da gibt es halt keine Begrenzungen. Ja. Alles ist möglich. Aber wir müssen Gott auch überzeugen, ja, als Menschheit, dass wir bereit sind. Wenn wir das nicht tun, wird uns das Göttliche auch nicht helfen. Wir projizieren diese Welt gemeinsam. Und deswegen geht eine Veränderung der Welt, und ich meine, Eckhart Tolle hat ja darüber ein schönes Buch geschrieben, Die neue Welt, ja, hat diese Vision auch. Und ich glaube, jeder bastelt irgendwie an dieser Sache, ja, auf seine Art. Also jeder aufrechte Mensch bastelt in irgendeiner Form daran, an einer menschlicheren Welt. Es ist doch, ich brauche doch nicht die tiefsten Geheimnisse zu verstehen. Es gibt doch, ich brauche doch nur dahin zu fühlen, was mein Herz sagt. Und schon bin ich auf einer Linie mit Gott. Und tue bewusst Gottes Willen, weil es ist ja mein Herz, also ist doch leicht, um zu sagen, ja, dann tue ich Gottes Willen, wenn mein Herz, mein eigenes Herz, genau dasselbe sagt. Du bleibst von du selbst ein einzigartiges menschliches Wesen, einzigartig, unsterbliche Seele. Du bleibst du, du bist frei, du tust nur, alles was du tust, tust du nur aus dieser Freiheit heraus und bist auch noch 100% in Linie mit Gott, was willst du mehr? Ja, und dann kriegst du Geschenke und Geschenke und Geschenke, die du, nach denen du gar nicht fragst. Die werden dir einfach so in den Kopf geschmissen. Ja. Also, ich kann das nicht anders ausdrücken. Weil ich tue überhaupt nichts. Ich tanze nur. Ich bin ein Tänzer.
Und mit Freiheit meinst du den Wegfall von Identifikationen, also vor allen Dingen den Wegfall des Gedankens, des Ich-Gedankens, also dass du das Leben machst und...
Nee, das würde ich anders sehen. Johannes, Jesus sagte, before Abraham was, I am. Also, bevor Abraham war, ich bin. Da ist auch noch ein Ich, ja? Ich bin. Binheit ist reines Bewusstsein. Da gibt es kein Ich mehr. Da gibt es nur Bewusstsein, das sich seiner selbst bewusst ist. Aber da gibt es keine Identität mehr, kein Individuum. Aber in der I-Am-ness, ja, ich Binheit, ja, das andere wäre Binheit oder reines Sein, wie auch immer, ja, aber in der Ich Binheit, da ist die Seele zu Hause, und zwar die reine, unbefleckte Seele. Und dieses Ich Bin ist zwar im Wesentlichen dasselbe, weil wir alle Kinder Gottes sind und dadurch zu einer großen Familie gehören, Brüder und Schwestern, egal welchen Alters natürlich, egal welcher Rasse. Ne? Also ich meine, es ist, ich sage dieses I am, ich bin, was die Seele sagt, ich bin, das hat einen Duft, ja, einen einzigartigen Duft. Wenn du hier reinkommst, lieber Seto, dann bist du noch keine 3 Sekunden in diesem Haus und ich habe deinen Duft nicht gestanden. Manchmal ist es auch Gestank, ja. Nee, ich habe deinen Duft vernommen. Ja, verstehst du? Vernommen. Und das ist das, was dich als Mensch ausmacht. Und das ist ja, alle anderen Identifikationen braucht man sie gar nicht. Aber man kann auch einfach mal sagen, jetzt identifiziere ich mich, Mann zu sein. Ja? Ich glaube, das wird alles ein bisschen falsch verstanden. Das Problem ist ja nur, wenn aus dieser Identifikation ein verblödetes Ego entsteht. Ja? Aber wenn ich mit meiner Frau Liebe mache, dann bin ich ganz klar ein guter Liebhaber, ein Mann. Und sie ist erstmal ganz klar meine Frau und ich bin ihr Mann. Und natürlich steigert sich das dann. Und wenn es richtig schön ist, was es bei uns immer ist, dann endet das damit mit der totalen Verschmelzung. Und dann, ja, das ist von der INS in die MS. Ja. Also von ich bin zu wir sind. Wir sind. Wir sind in Einheit. Wir sind zu einem größeren Ganzen verschmolzen. Größeren Ganzen.
Da ist nur Einheit.
Aber es ist eine Einheit da. Ja. Also mein Mantra, was. Also wenn jemand für mich fragen würde, hast du ein Mantra zu verschenken? Würde ich sagen, ja, take it, wenn es dich berührt. Ja. Wenn es dich kalt lässt, dann ist es sowieso wertlos und kann keine Wirkung tun. Aber wenn schon, dann schon, dann wäre dies mein Mantra. Ich setze auf Deutsch. Ja. Ich bin du. Und du bist ich. Aber trotz allem bleibst du du und ich bleib ich. Das ist nämlich beides drin.
Okay, vielleicht magst du mal dein Buch in die Kamera zeigen. Wenn wir direkt mit dem Cover beginnen, das ist ein Bild, ein Gemälde,
ja,
nach dieser Rekonstruktion von, mhm, des Angesichts Jesus.
Ja.
Und das Bild hat Mucci gemalt.
Das stimmt, ja.
Du hast ihn gefragt und er ist damit einverstanden gewesen. Er hat dein Buch gelesen und quasi.
Also vermutlich hat er Stichwortartig gelesen oder ja, meine Seite hier, meine Seite dort, um abzuchecken. Ich meine, so ein Meister seines Formats braucht dazu nicht allzu lange. Um zu wissen, ob es mit Mist zu tun hat oder mit etwas, wo er seinen Namen hergibt dafür, ne? Und sogar ein Kunstwerk. Das ist ein großartiges Kunstwerk auch noch. Und man kann es kaufen auf seiner Website als Poster. Und, also fantastisch, wenn man sich das schön rahmen lässt zu Hause in einer modernen Wohnung. Das ist herrlich, ja. Ja, und für mich persönlich, ich habe gesagt persönlich, ich sage nicht, da ist keine Person, ich sage persönlich, sage ich, hat es mein Herz erfreut, dass jemand wie Mucci dieses Buch gut findet. Und bevor es Mucci gesehen hat, haben seine Leute das gesehen und gecheckt. Und die haben auch geschrieben, dass sie davon berührt war. Ja. Und dann ging das reich durch, ja, hier gibt es Geschichten drinnen aus einem wunderschönen Buch von Swami Satchidananda. Das heißt Enlightening Tales. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ins Deutsche auch übersetzt wurde. Also das ist ein Bild, ein Büchlein zu einem erstaunlich geringen Preis mit tollen farbigen Bildern und Großformat und Großschrift und also mit Liebe, Liebe, Liebe gemacht. Das sind Märchen für Kinder und Erwachsene, spirituelle Märchen. Und hier sind 8 Kapitel drinnen. Und ich kam dann auf die Idee, weil ich das Buch so toll fand, dass es doch nett wäre, da ein paar so kurze Märchen auszuwählen und zu fragen, ob ich die in dieses Buch mit aufnehmen könnte. Also sie sind aber sehr wesentlicher Bestandteil des Buches. ist ja egal, von wem es kommt. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ja, wenn mir Muji Weisheit geben will, ja, natürlich höre ich dann auf Muji oder auf Gangaji oder auf Eckhart Tolle oder auf, ja, es gibt so viele, auf Rama, auf
Sarapan,
auf Sri Sri Ravi Shankar, auf Jesus, auf Rama Namaste, und so geht das heute. Osho, ja. Das ist wichtig für mich geworden in letzter Zeit.
Ja. Da steht auch das Bild und das Buch hinter dir.
Ah, ja, ja.
Also, ja. Ja. Ein sehr intensives Bild mit den Augen.
Ja, ja. Das ist unglaublich, und das ist eines seiner besten, tiefsten Bücher über die berühmte Ashtavakra Gita. Also das ist somit das Tiefste, was es an vedischen Texten gibt. Also steht über der Bhagavad Gita. Und da spricht er eben darüber. Ich habe ein sehr, sehr frühes Video von Samarkand gesehen. Da habe ich gesehen in seinem Satsang, dass er dieses Buch, genau dieses Buch, da liegen hatte und daraus dann was gelesen hat.
Ja. Samarpan ist auch mit deinem Buch verbunden. Da sind auch Zitate von ihm drin, ja, wie ich gesehen habe. Er hat das Buch auch vorliegen gehabt. Also es ist ja in Englisch geschrieben.
Klar, klar. Also ich meine, du kennst ja Samarpan, wie kurz und präzise und prägnant. Er macht eben kein Blabla in seinen E-Mails, kann er sich auch gar nicht leisten. Aber die zwei, drei Sätze, die er dann schreibt, die sind höchst signifikant. Für mich war das immer äußerst hilfreich, all die Jahre. Und zum Buch hat er gesagt, ich habe es jetzt angeschaut, bin hin und her gesprungen, habe hier und da gelesen und ich meine, also für mich ist das wow. Ja. Und dann sagt er, das Einzige, was ich sagen kann, ist wundervolle Arbeit. Das ist ein Buch, was ich jedem zum Lesen empfehlen würde. Das war so ein Plan, ja. Und ähnliche Reaktionen kam auch aus dem Satchitananda Ashram in Yogaville von den Prem Anjali. Ich weiß nicht, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Das ist nicht Thema unserer Auseinandersetzung, weil über E-Mail auch völlig unwichtig. Aber die hat dasselbe gesagt. Oder die oder der. Dasselbe gesagt. Und dann Tatina war die Nächste. Ja. Die hat das Wunderschönes gesagt. Hat gesagt, sie fühlt mich, sie fühlt Samarpan und sie fühlt die Energie von Jesus in diesem Buch. Ja. Also das Christusbewusstsein. Und Rama, der ist halb durch und so weiter. Deswegen habe ich großes Vertrauen, dass das Buch auch sich von selbst verkauft, ohne dass ich dafür großartig Werbung mache. Also da muss ich auch jetzt mal stoppen, weil erst muss ich jetzt an der Stelle dir mal ganz feierlich danken, die Vasito. Für die Arbeit, die du da gemacht hast, ich sage, das ist einfach nur genial und super visionär. Ja. Da ist ein Potenzial auf deiner Seite, das ist unvorstellbar. Ja. Stell dir mal vor, diese Leute schließen sich zusammen zu einer Vision, ja, und nehmen ihre ganzen Satsangs mit und meditieren beispielsweise auf den Dalai Lama oder Tibet oder buddhistischen Spruch. Ja. Die ganze kollektive Energie dahin geht. Ja. Und da sind die richtigen Leute bei dir auf der Seite. dann diese, all diese, diese erwachten Menschen, diese kostbaren Lehrer, lebendig oder nicht mehr lebendig, wie Papaji, kann man doch begehen, auf deiner Seite. Ja, von meinem Meister Samarkand hast du ja endlos viele Videos, ja, also wohl auch nicht zufällig. Ja.
Könnten wir das Buch jetzt wegtun? Also mich irritiert das ein bisschen und ich finde, es lenkt zu sehr von dich ab. Das sind so intensive Augen. Finde ich zwar schön, aber...
Ja, man hat es ja drauf gehabt.
Ja, ja, okay.
Mehr als genug.
Ja. Gundan, möchtest du was zur Entstehung des Buches sagen, auch worum es in Englisch ist, oder sollen wir direkt zum Inhalt mehr übergehen?
Nee, ich denke, Entstehung ist eine wichtige Geschichte. Man kann ja das Buch lesen und ich bin nur überzeugt, es dauert nicht sehr lange, bis jemand sagt hier, ich wäre interessiert, es dir zu übersetzen ins Deutsche. Also mein Deutsch ist ziemlich perfekt, wenn geschrieben ist.
Du kommst aus Luxemburg, ne?
Ja, ich komme aus Luxemburg.
Was war da deine Muttersprache?
Luxemburgisch. Aber Luxemburgisch ist fast Deutsch, weil es ist ein alter mittelfränkischer Dialekt. Also wir sind jetzt hier im Norden. Hier sagen die Leute Moin, ne? Moin. Zu jeder Tageszeit. Und in Luxemburg, weißt du, was man dann sagt? Moin, Moin, Moin. Das heißt, das siehst du. Deswegen fühle ich mich ja total wohl. Ja. Ich fühle mich ja nicht als Ausländer. Überhaupt nicht. Also ist das überhaupt ein Ausländer? Was soll das sein? Ja? Du hast da schon wieder den Mind, damit er irgendwelche Grenzen wohin zieht. Ja? Wenn du die Erde aus dem Weltraum anschaust, da sind keine Grenzen.
Nein, das sind keine Ausländer, ja.
Keine Inländer und keine Ausländer. Ja. Oder nur Inländer.
Nur Weltbewohner.
Weltbewohner.
Ja,
okay. Also Vorgeschichte. Ja. Ich wollte sagen, das Buch kann man ja, also die Texte selbst, da steckt so viel drinnen, dass wir das hier nur andeuten können. Aber andere Aspekte wie die Entstehung, über die erfährt man noch relativ wenig im Buch. Ne? Deswegen ist es vielleicht auch interessant, über sowas zu reden. Also meine Frau ist Philippine. Sie lebt jetzt schon hier bei mir fünfeinhalb Jahre. Und ich meine, mein Interesse für Spiritualität ist endlos. Ja, ich liebe diese Bücher und diese Meister. Und natürlich ganz speziell Samarkand, viele Videos gehabt, Videos und dann DVDs. Und dann habe ich mir das mit dir angeschaut. Man muss aber wissen, dass auf den Philippinen die katholische Kirche immer noch ihr Unwesen treibt. Ja. Und die Menschen sind, es sind fantastische Menschen dort, voller Herz und Liebe. Und sie lieben diesen Jesus über alles. Ja. Aber sie leben in einem Gefängnis, das die Kirche für sie gebaut hat. Und zwar gleich von Beginn an. Die ganze Gesellschaft funktioniert so. Ja, also was die Kirche dort anrichtet, das hat enorme Folgen. Und die Folgen bei meiner Frau waren, nachdem wir so viel Samarkand angeschaut hatten, waren die Folgen, dass sie unheimliche Schuldgefühle entwickelte. und dachte, jetzt falle ich vom Glauben ab, jetzt bin ich kein guter Christ mehr, womöglich komme ich gar in die Hölle. Also ich meine, das hat mich schon getroffen. Ja. Ich habe mir gedacht, was hast du angerichtet? Du musst aber aufpassen und vorsichtig vorgehen und erst einmal gar nichts mehr zeigen von so einer Perle und Co. Ja. Jetzt sie trägt Jesus in ihrem Herzen, also muss ich sie am besten über Jesus selbst erreichen. Da ich aber Jesus nicht studiert hatte, musste ich mir eine geeignete Quelle suchen. Und die geeignete Quelle ist nun mal das Thomas-Evangelium. Warum das so ist, kann man leicht im Internet recherchieren. Ich sage nur eins dazu, es ist mit größerer Wahrscheinlichkeit A, das früheste Evangelium überhaupt und B, das, was am wenigsten verändert wurde. Ja, weil es eben nie kanonisch war. Und dadurch, die Kirche hat versucht, die frühe Kirche, es war anscheinend im Umlauf bis 300, 350 nach Christus, also im weiten Umlauf, und da ungefähr, also das fing erstmal an mit Repression gegen das Thomas-Evangelium, dann Kriminalisierung des Besitzes, bis dann schlussendlich zur Hinrichtung, zur qualvollen Hinrichtung. Und gleichzeitig wurden natürlich alle Kopien, die existierten, wurden verbrannt, zerstört. Und also man dachte, es sei total verschollen. Ja. Man hatte zwar so Bruchstücke mal gefunden, und dann tappte 1946, 45 oder 46, ich glaube so, egal. Also interessanterweise direkt nach diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg, ja, der ist kaum zu Ende, kommt das Thomas-Evangelium, erscheint es erscheint wieder, das Thomas-Evangelium. So sehe ich das nämlich. Das kommt nicht ungefähr, weder zu dieser Zeit noch überhaupt. Und plötzlich ist es da. Und zwar in einer Form, die quasi komplett ist. Also es fehlen ein paar Worte, die waren unkenntlich geworden. Aber die Sprüche sind so klar, dass das gar nichts macht. Ja. Also das ist tatsächlich der komplette Text. Was für eine Entdeckung. Ja, und so fing ich dann an, habe mir die 114 Sprüche sind es, oder Sutras, Parabeln, ausgedruckt, habe morgens meditiert, mit ein bisschen Musik, durchgelesen und dann geschaut, was spricht mich heute an. Und dann hat mich irgendwas angesprungen, während ich andere gar nicht mehr verstanden habe, zu dem Zeitpunkt, das springt mich an. Ja, und dann habe ich es einfach fließen lassen. Das dauerte dann immer so 4-5 Stunden, so ein meditatives Schweigen. Ja, und so ging das durch. Und da hatte ich immer noch keine Idee im Kopf, dass ich mir ein Buch schreiben würde. Und schon gar nicht in Englisch. Aber als dann der Haufen immer dicker und dicker und dicker wurde, von Tag zu Tag, und ich habe jeden Tag ein Sutra interpretiert, da war mir klar, das ist ein Buch. Und das ist einfach, das musst du einfach publizieren. Und dann kam natürlich noch sehr viel Arbeit, weil das war nämlich noch längst kein Buch. Es hatte keine Struktur und naja, war einfach nur eine Ansammlung von interpretierten Sprüchen, mehr nicht. Aber da musste ich dann gesammelt. Ding draus machen. Und das hat dann natürlich auch noch ein paar Monate gedauert. Und dann an meinem Englisch arbeiten und bin ja schließlich kein Native Speaker. Wobei ich das nicht mehr schlimm finde, weil ich glaube, wir haben vergessen. Wir haben the beauty of simplicity vergessen. Josh White, das ist ein Musiker, der hat so ein Stück, ein wunderschönes Stück. The beauty of simplicity. Das könnt ihr euch auch hören auf YouTube. Die Sprache. Ich finde es immer toll, wenn ich etwas einfach und verständlich ausdrücken, drücken kann. Ich war übrigens auch mal ein paar Monate Volksschullehrer. Also das war herrlich, herrlich, herrlich. Die Kinder mochten mich und ich mochte die Kinder. Sind mir zwar fürchterlich auf den Geist gegangen mit diesem ewigen Gestampel. Und wieso ist das nun mal? Das ist ja mein Problem, nicht ihres. Aber also ich sage euch nach 3 Monaten rein, komm, vergiss es, das geht so nicht. Und da sagte mein damaliger Supervisor, also der Lehrer, ne, der auf mich aufgepasst hat und mich anleiten sollte, sagte, das ist so schade. Du kannst den Kindern das alles so schön erklären. Ja. Also das Talent haben sie schon. Und auch den Willen, einfach zu sein. Ich finde einfach, wenn man was Philosophisches zum Beispiel sagt, dann soll man es so sagen, dass auch, oder man macht mehrere Versionen davon, aber es muss zumindest eine dabei sein, die auch ein 10-jähriges Kind versteht. Das ist meine Philosophie. Das ist jetzt natürlich kein Buch für 10-Jährige. Das ist schon was für Leute, die wissen wollen.
Und dann haben die Texte ja auch, abgesehen davon, dass ein Buch draus geworden ist, mit noch einiger Arbeit, haben auch ihren ursprünglichen Zweck gedient, ja? Also, dass deine Frau von diesen Schuldgefühlen befreit wurde.
Gut, dass du das aufgreifst. Danke. So stelle ich mir ein Gespräch vor. Danke. Ja. Es hat zu 2 Sachen geführt, dass ich die... Sie ist heute frei. Sie sagt nicht mehr, ich bin Katholik. Ist vorbei. Ja. Sie hat ihre Ketten gesprengt mit meiner Hilfe und Unterstützung. Es ist sehr, sehr viel passiert, ja. Sehr, sehr viel. Und sie ist heutzutage ein ganz anderer Mensch. Und rundum glücklich. Und diese Last ist weg. Diese Angst ist weg. Man muss sich das mal vorstellen, was die da für ein Bild an die Wand gemalt haben. Wenn du nicht brav bist, kommst du in die Hölle. Ja? Und dann darfst du dann für die Ewigkeit braten. Also nicht nur, dass du eine Stunde brätst, ne? Wie auf dem Scheiterhaufen. Nein, aber du musst für die Ewigkeit braten. Ja? Und du stirbst nicht. Nein, du lebst immer weiter und brätst vor dich hin. Ja? Und so was. Einen Scheiß, sagen die im Namen Jesu, ja. Fear God, ja. Und was hat Jesus gesagt, sein erstes Commandment? Love God. Because God is love. And you are love. Because you are made in the image of God. Ja, das ist ganz anders, ja? Das regt mich schon auf. Aber ich bin jetzt aber nicht so blöd, dass ich mich mit der Kirche anlege, ja? Die interessieren mich gar nicht. Aber ich sehe schon genau hin, was die so veranstaltet. Wie ein Wissenschaftler. Nicht wie jemand, der da involviert ist. Wie ein Wissenschaftler. Und das erschreckt mich schon.
Und andererseits ist es dann wieder ein Wunder des Lebens, dass selbst in der Kirche richtige, wahre Spiritualität auch möglich ist. Es gab immer Mystiker, die aus dem kirchlichen Umfeld gekommen sind.
Auf jeden Fall gibt es die. Und, es gibt auch ganz normale Leute, die richtig gute Christen sind, die den Geist Christus in sich tragen und auch verbreiten. Auch wenn sie zu einer Kirche gehören, auch wenn sie zur katholischen Kirche gehören. Das ist schon wahr, dass du das so sagst. Und dann gibt's so, wie heißt der, der St. Johannes vom Kreuz, dann gibt es die, wie hieß die Äbtissin, die auch diese Bücher über Kräuter und alles geschrieben,
genau.
Du weißt, wen ich meine. Ne?
Hildegard von Bingen.
Ja, Hildegard von Bingen, Mutter Teresa, und also lauter solche Gestalten. Und dann gibt es den großartigen in der christlichen Tradition, den Meister Eckhart, ja, als großen Mystiker. Das ist klar. Ich bin für ein neues Christentum. Und da gibt es Ansätze genug. Also, da gibt es in Amerika sehr viel. Da geht sehr viel in die Richtung. Also in Amerika teilt sich gerade die Szene in zwei Lager, die sich fast extrem gegenüberstehen. Wir haben einen Fundamentalismus, hauptsächlich in den Südstaaten, der erschreckende Ausmaße annimmt, und wir haben auf der anderen Seite ein sogenanntes progressives Christentum. Wir hatten ein neues Christentum, ein frisches Christentum, was so back to the roots geht, back to the eigentlichen Message. Und weg vom wörtlichen Lesen dieser Texte zu einem tieferen Lesen, tieferen Verständnis, meditativen Verständnis. Und auch zur Aktion. Auch ja, aus der Meditation heraus auch Aktion machen. Da kann man auch sagen, ich mache das. Wenn man es erst mit dem Herzen abgeklärt hat. Weil dann ist man ja wieder in Linie. Nicht? Also da ist aber auch kein Widerspruch. Dann sagt man aus dem eigenen Herzen, aus der eigenen Freiheit heraus, jetzt mache ich das. Und dann ist das ein Doing, das kein Doing ist. Sondern einfach nur ein Tanz. Ein schöner Tanz. So wie jetzt, das nenne ich einen schönen Tanz, was wir hier machen.
Ja, zum Inhalt des Buches. Also, wir haben in der Vorgeschichte ist ja jetzt rausgekommen, du hast es in Englisch geschrieben, weil es eben ursprünglich für deine Frau gedacht war. Ne? Aber es ist ein sehr leichtes, ein gut zu verstehendes Englisch.
Und ja.
Also man braucht da jetzt kein englischsprachiger, native englischsprachiger Mensch sein.
Ganz und gar nicht. Man braucht doch schon gar kein Theologe zu sein. Ne? Ich habe mir gesagt, Jesus hat doch immer zu ganz einfachen Menschen gesprochen. Ja? Also muss ich das auch in meiner Eigenschaft als einfacher Mensch verstehen können, ohne dass ich jetzt eine Bibliothek theologischer Bücher lesen muss. Jesus hat auch nicht zu den Rabbis gesprochen. Das hat er mit 12 schon abgehakt, als sie ihn fanden, als er mit den Rabbis diskutierte. Mit dem Alter von 12, da wusste er schon, wie der Hase läuft, dass diese Diskussionen nämlich keinen Sinn machen. So muss man das lesen. Aber das sind intellektuelle Diskussionen gewesen. Und damit konnte Jesus nichts anfangen. Und darüber war ja schon längst hinaus. Und dann hat er gesehen, dass in diesen sogenannten einfachen Menschen mehr Reinheit steckt, weil sie eben weniger egoischen Mind hatten. Ein weniger aufgeblasenes Ego. Und viele von ihnen durch ihren Job lebten in Einklang mit der Natur. Als Fischer, wie Petrus oder Tischler mit Holz arbeiten, ja. Da hat er gesehen, das sind die Richtigen. Ja. Wenn so andere die Nase rümpfen, sei auch so. Ne? Was gibt es dich mit denen auch? Wir sind hier, Gott, du musst mit uns reden. Ne? Das hat er aber nie gemacht. Weil er wusste, es hat gar keinen Sinn.
Du hast eben den Begriff kanonisch erwähnt, also das Thomas-Evangelium ist nicht kanonisch, das heißt jetzt für Leute, die es nicht wissen, weil ich kenne den Ausdruck auch noch nicht so lange.
Also,
das heißt, es wird nicht von der Kirche anerkannt. Ne?
Genau. Also es wird sogar mehr als das, das Thomas-Evangelium wird als blasphemisch betrachtet. Also das ist ein völliger Schwachsinn. Ist. Weil in keinem Evangelium, nicht mal in dem mystischen Johannesevangelium kommt die spirituelle Botschaft, die spirituell mystische Botschaft klarer rüber als im Thomas-Evangelium. Und wer, egal wer eine Ahnung von Non-Dualität hat, ja, oder ein Gefühl für Non-Dualität, für Ganzheit, für Wholeness, Holy Wholeness. Der wird diese Sprüche lesen und da wird er sagen, genau, tröst es. So klar sind die. Das ist Wahrheit pur, während die anderen Evangelien zu weiten Strecken entweder eine künstliche Verarbeitung wie das Johannesevangelium sind. Ja, das ist ja ein Kunstwerk, ein poetisches Kunstwerk. Die anderen sind mehr erzählend, die anderen drei kanonische. Wobei Mark das älteste ist. Aber das sind mehr so Stories, Geschichten, Mythen über Jesus. Während Thomas' Evangelium ja offiziell das enthält, was Jesus und seinen Devoti Thomas im Geheimen weitergegeben haben. Also als er ihn zum Master geteacht hat. Ja. Wir kennen ihn ja, das ist interessant, ja, wir kennen ihn ja nur aus dem Doubting, also aus dem, ja, ich sag mal auf Deutsch, den zweifelnden Thomas, ja. Aber wie kann er denn zweifeln und so weiter. Ja. Aber genau der ist der erleuchteteste von allen, ja. Und deswegen hat er auch ein eigenes Teaching bekommen, wie übrigens auch immer Maria Magdalena, ja. Also das nur nebenbei, weil ich weiß ja, dass sich viele Frauen für Spiritualität interessieren, weil sie einfach von Natur aus leichter ins Herz fallen können. Es ist bewiesen, dass Jesus nicht nur männliche Apostel hatte. Wir reden immer nur über die 12 männliche. Man frage sich, wieso. Siehe Vatikan, da sitzen nur Männer. Ja. Nur alte Männer mit dicken Bäuchen. Ich habe so einen dicken Bauch, das ist mir ein Wunderbauch. Aber er hatte weibliche. Er hatte weibliche Apostel. Und der Führer der männlichen Apostel war Petrus und der Führer der weiblichen Apostel war Maria Magdalena. Das ist alles recherchiert, das ist nicht einfach so dahingesagt. Aber es wird immer wieder ein anderes Bild, ja. Und wenn wir uns auf Jesus einstimmen und wir lesen sogar nur die kanonischen, dann ist doch klar, dass Jesus zu Frauen immer nett gewesen ist. Und er hat auch nicht, es hat ihn auch nicht gestört, wenn er mit einer Prostituierten zu tun hatte. Das lesen wir aus dem kanonischen raus. Wird aber nichts draus gemacht. Verstehst du dem, was ich tue? Weil die Frage heißt dann zum Beispiel, wie wir gehen wir mit Prostituierten um? Ja. Schauen wir doch mal auf Jesus. Nehmen wir ihn nun als Beispiel oder nicht? Siehe doch, wie respektvoll er mit Prostituierten umgeht. Tun wir das auch? Weil wir gehen vielleicht heimlich hin und zeigen dann mit dem Finger auf.
Gut, aber jetzt bin ich selber auch neugierig auf den Inhalt geworden. Das heißt, ich habe das Buch teilweise gelesen. Du hast bestimmte Sätze jetzt fürs Interview ins Deutsche übersetzt. Mhm. Und hast du mal Lust, als Beispiel einen rauszusuchen und den auf den näher einzugehen?
Ja, nicht. Hab's ja hier auch.
Einen, der dich jetzt anspricht.
Ja, der, was mich jetzt im Moment anspricht. Du kannst ja dann auch einen aussuchen. Mhm. Oder mehrere. Ulrich geht kurz ein paar durch und bei manchen bleibe ich länger.
Oder, ja, dann, oder dann fangen wir einen an.
Einen Anfang.
Den sage ich dir einen. Den
ja, okay, gut. Ich spiele mal Pipo.
Ja. Auf Seite 5 ist das der Satz, der erste vollständige, nämlich Nummer 17, Jesus sagte.
Nummer 17.
Mhm. Ich werde euch geben, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr jemals gehört und was keine Hand jemals berührt hat und was nicht im menschlichen Verstand aufgestiegen ist.
Das ist aber voll ins Schwarze getroffen, Alter. Naja, was ist das schon? Das ist Advaita pur, ne? Und was gibt er? Das, was wirklich wertvoll ist, kann man weder sehen, noch hören, noch berühren. Und schon gar nicht kann man es im Verstand begreifen, was nicht im menschlichen Verstand aufgestiegen ist, weil das dort gar nicht aufsteigen kann. Ja. Und das ist eben das ewige Geheimnis des kosmischen Bewusstseins oder Gott, das sich seiner selbst bewusst ist. Ja, was keine weiteren Eigenschaften hat als reines Bewusstsein, das sich seiner selbst bewusst ist. Ewig bewusst ist. Ja. Wenn ich das jetzt wie der Theologe Tillich ausdrücken würde, würde ich sagen, der Grund des Seins. Das ist der Grund des Seins. Also Grund als Grund, Grund als der Grund. Ne?
Seinsgrund.
Der Grund für.
Der ja? Seinsgrund.
Ja, der Seinsgrund. Ja. Und das, man, wenn Jesus über das spricht, dann nennt er das Licht, ja, Licht. Das Licht des Bewusstseins. Was ja dann wiederum jeder Einzelne von uns in sich trägt. Woanders sagt er, das Königreich ist wie ein Mann, der einen kostbaren Schatz in seinem Garten hatte und es nicht wusste. Das ist es. Und wenn er sagt, ich werde euch geben, dieses große Geschenk geben, dann heißt das übersetzt, Ich gebe euch euer wahres Gesicht wieder, damit ihr es selbst in eurem eigenen Spiegel wieder sehen könnt. Das ist großartig.
Gut, dann ein weiteres, wie nennt es ein Sutra oder Sprüche oder ist es das gleiche, wie man es nennt? Ne?
Also ich meine, die meisten, also die Bibelforscher, die christlichen Bibelforscher, nennen es ja das fünfte Evangelium. Die nennen es Verse. Versung oder so. Ja. Oder Logions. Es gibt viele Bezeichnungen. Also für mich, wenn ich das wieder auf Alltagssprache runterformuliere, sind es Sprüche, Geschichten, Parabeln und Sutren, ja, so wie man halt in Indien sagt, Sutra, ein Weisheitsspruch, über den man meditieren kann.
Das ist auf der ersten Seite 82. Jesus sagt, wer mir nahe ist, der ist dem Feuer nahe, und wer fern von mir ist, ist fern vom Königreich.
Ja. Ich denke, das, was er da sagt, könnte jeder andere Meister auch sagen. Ne? Das ist überhaupt. Also mein, für mich ist jetzt mittlerweile Jesus die Wahrheit des Paradox. Ja. Ich kann sagen, ich kann gleichzeitig sagen, Samarkand und alle, wie sie alle heißen, ja, alle Erwachten und Erleuchteten sind genauso wie Jesus. Ja? Ist so. Ich kann aber trotzdem gleichzeitig sagen, Jesus ist für mich der Höchste. Ja? Also für mich der Höchste. Das widerspricht sich nicht. Und deswegen, wenn er sagt, wer mir nahe ist, kann das jeder andere Meister auch gesagt haben. Weil es aus derselben Quelle kommt. Und weil es derselbe Prozess ist, durch den man hindurch muss. Ja? Das, ohne das läuft es halt nicht. Und wer sich auf einen Meister einlässt, und das wird er dann, wenn er zwei Sachen wird, die Devote und Disciple. Und die Devote ist der oder diejenige Person, die alles für den Meister tun würde. Also eben auch zum Beispiel, nehmen wir an, jemand sagt, das könnte mein Meister sein für mich, ja. Und er könnte eben gut Deutsch. Und ich sage ja dann, übersetzt. Weil ich weiß, dass das Übersetzen ja ein Geschenk ist. Okay. Wenn das also ist, und dann noch der zweite Disciple, das heißt die Bereitschaft, alles vom Meister zu lernen, was man lernen kann. Wie auch immer dieser Meister lehrt. Ja, es gibt ja auch Meister, die sagen kein einziges Wort. Ja. Dann ist eben das Teaching eines Silence. Das ist auch eine Art, eine wunderschöne Art. Aber eins wird immer passieren. Es ist immer Feuer. Ja. Wer sich darauf einlässt, die Devote, die Disciples, mein Meister, wer sich auf sowas einlässt, der muss sich auf was gefasst machen. Er ist einem lodernden Feuer nahe. Deswegen, also, Samarkand sagt das immer so süß, ja, er sagt, oh, you know, this is a very dangerous place, ja. Und dann meinen die Leute, die meisten Leute, das sei ein Witz. Es ist aber kein Witz. Aber es ist gut, dass es so gefährlich ist, weil es ist nur gefährlich für einen. Und das ist der teuflische Verstand. Oder das aufgeblasene Ego. Nicht das Ego an sich, sondern ein aufgeblasener Ego. Ja. Weil wenn ich etwas schaffe, und wenn durch mich ein bisschen durchgeschieht, so wird ein Non-Dualist jetzt reden, ja, wenn etwas durch mich hindurch geschieht, ja, das stimmt ja auch. Aber mein Duft ist auch da drin. Ja? Ich habe meine Spuren auch hinterlassen. Die Spuren meiner Seele.
Die sind ja auch nicht unterschieden vom Ganzen. Ne?
Nein.
Das ist es ja.
That's the point.
Die Individualität ist auch ein Ausdruck Gottes.
Ja,
die Individualität der Menschen.
Ja, klar. Er hat die Individualität geschaffen und uns das Menschsein ermöglicht. Und damit sich selbst auch, ja, weil alles, was wir erleben, erlebt Gott ja auch.
Ja. Ganz im Gegenteil, wir erleben das, weil Gott es erleben will.
Exactly.
Wir sind die Formen, die Gottes Spiel spielen.
So ist es. Und das Spiel ist schön. Ja. Ich meine, das eine, Eckhart Tolle, der hat ja so einen auch so einen eher mathematischen, trocken, rationalen Verstand. Der sagt aber trotzdem genau dasselbe wie Buddha und Co. Ne? Und aber bei ihm ist es halt mehr so top, intellektuell, klar, super klar und alles. Er spricht ja von Space Consciousness. Ja, also das ist Bewusstsein ohne Inhalt, wenn du so willst. Space Consciousness. Und dann Object Consciousness. Ja, also das eine ist eben das reine Bewusstsein und das andere ist, was sich gerade in diesem reinen Bewusstsein, also in diesem Moment, als Form dieses Moments manifestiert. Und das ist natürlich göttlich, sonst habe ich von der Non-Dualität nichts verstanden. Ja? Das ist nicht nur Illusion. Deswegen bin ich auch kein Anhänger der Definition, das reine Bewusstsein also bewegt sich nie, ja? Also ist immobil, stimme ich zu. Und das andere ist in ständiger Bewegung, ne? Wie so ein Heraklit sagt, man kann nicht in denselben Fluss zweimal steigen. Ständige Bewegung. Da hast du es für Heraklit und Parmenides. Der eine sagte, das Sein ist unveränderlich und der andere sagt, Bewegung ist das Prinzip. Und ich sage, natürlich ist beides das Prinzip. Und es kommt auf den gegenwärtigen Moment an, darüber sind wir uns doch einig. Ja, und das heißt für mich, klar, die Form nicht mehr zu akzeptieren, weil das klingt ja so, als ob daran was falsch wäre, ne? Nicht mehr zu akzeptieren, also mit vollem Herzen willkommen zu heißen, sondern sie auch zu genießen. Diese Form, die nur für einen Moment da ist, also meines Ganzheit des Augenblicks. Und dann geht sie wieder. Ja, das stimmt. Aber das macht doch Leben aus. Und das macht doch das Leben interessant. Eben gerade diese Veränderlichkeit. Dieses ewige Fließen. Und doch bleibt sich Bewusstsein und immer am selben Platz, nämlich überall. Als Zentrum des Seins. Aber das ist gleichzeitig, ja? Also wenn man dann sagt zum Beispiel, das, was sich verändert, ist nicht real. Er sagt es aber in seiner Definition stimmt, weil er dann sagt, ja, für mich stimmt es schon, weil er sagt, für mich bedeutet real das, was sich nie bewegt. Ja, dann kann ich auch sagen, das andere ist nicht real. Aber ich würde halt den Ausdruck nicht gebrauchen. Ich würde sagen, doch, es ist real, aber nur in diesem Augenblick. In diesem Augenblick ist es real. Und wenn ich auf den Sonnenuntergang meditiere, dann ist der jetzt real für mich. Ja? Sobald ich den Rücken drehe, ist er nicht mehr real. Oder ist innen drinnen noch real? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, das Feuer. Das Feuer wird natürlich dich auffressen und verbrennen. Und Feuer ist ja sehr schmerzhaft. Das heißt, kennt ja jeder Dark Night of the Soul, die dunkle Nacht der Seele. Oder wie Samarkand sagt, der Weg zum Paradies führt durch die Hölle. Was dasselbe ist. Nur Samarkand nicht gesprochen. Und es ist so. Ich weiß, ich möchte auch nicht. Ich möchte auch nicht verschweigen. Also meine dunkle Nacht der Seele hat bestimmt 20 Jahre gedauert. Und mit zunehmender Intensität bis zu. Was? Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist die Kreuzigung pur, also anders kann ich das nicht nennen. Über 20 Jahre, immer schlimmer. Bis sich dort der Knoten gelöst hat, vor 5 Jahren, dann war das Leiden vorbei. Komplett vorbei. Und jetzt ist mein Leben nur noch eine Feier. Ich wüsste nicht, ehrlich, ich schwöre, ich wüsste nicht, was ich mir noch wünschen wollte. Weil alles und mehr als ich wünsche, wird mir einfach so zugespielt. Was ich reagiere einfach nur aus dem Moment heraus. So, aus diesem Moment heraus, natürlich kenne ich dich schon länger indirekt durch Jetzt TV, auch weil ich da jede Menge Sachen, sagen wir, ein paar Videos studiert habe, aber auch andere angeschaut habe. Zum Beispiel Reim Spalzeka hast du auch was, finde ich auch einfach fantastisch. Ja, da dachte ich, den De Facito müsste dieses Buch schicken. Ja. Genauso dachte ich irgendwann, ich muss dem Rama das Buch schicken. Und mit zugespielt, meinte ich, und dann, was passiert, kurz danach, sagt er, beide hier, der Rama ist gerade weg. Es passiert von selbst. So wie hier mal gesagt wird, und so ist es auch. Wenn wir nur so sind, wie wir sind, no problem.
Also wer dem Meister nahe ist, ist dem Feuer nahe. Also ich meine, das ganze Leben bewegt sich in Richtung Auflösung und dass das Falsche wegfällt und Bewusstsein immer bewusster wird. Aber eben mit einem Meister, um einen Meister herum, ist es noch besonders intensiv. Ne?
Es ist schmerzhafter für viele. Ich meine, man kann Regeln kann man überhaupt keine aufstellen. Eigentlich. Mhm. Weil es gibt Menschen, die kommen zu einem Meister und verbringen eine Stunde mit dem Meister oder hören eine Stunde zu oder sind einfach nur mit dem Meister, wenn man ja da so schön Dachschaum nimmt, ne, der erhalten einen Dachschaum wie eine Segnung und durch die Präsenz des Meisters, diese ultraintensive Präsenz des Meisters. Aber es ist so, wenn derjenige das fühlt, das bedeutet nur, dass er ready ist, ja, dass er fertig ist, dass er das auch in sich aufnehmen kann. Und dann kann das schon reichen. Es kommt auch, denke ich, sehr darauf an, was du später zu machen hast, wofür du da bist. Und meine Schule musste einfach so hart sein. Die musste knallhart sein. Das war sie auch. Weil meine Mission eine ist, wo man knallhart werden muss. Aber mit Herz, verstehst du? Mit dem Gummi haben, nicht mit dem Gummi, aber Schaumgummi haben wir auf den Kopf hauen, sowas. Könnte man gut gebrauchen. Und so ein sozusagen.
Und mit fern vom Königreich ist einfach das innere Königreich gemeint.
Ja, ne? Ja. Ich meine, Jesus spricht ja einmal spricht er mehr als Mensch, dann spricht er als göttliches Bewusstsein selbst. Dann gibt er mal einen Tipp einfach nur ab. Aber es hängt ganz davon ab. Okay, mal schauen, was wir da über Königreich haben. Ja, hier, also ich meine, das ist damit für mich unterstreicht er damit genau das, was ich gesagt habe über die Form des gegenwärtigen Augenblicks. Man kann das auch sagen. In Liebe mit der Schöpfung sein im gegenwärtigen Augenblick, das ist ganz was Ähnliches, ja. Und letztendlich ist alles Schöpfung. Und diese Schöpfung ist das, was sich ständig weiterentwickelt. Das Absolute ist das Absolute, das bleibt, wie es ist. Ja. Das muss so sein. Das ist eben nur sich seiner selbst bewusst. Nur unendlich selbstbewusst. Ja, und das andere, das geht weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und wir haben gar keine Vorstellung, wo es endet. Deswegen habe ich hier gestern diesen Film ein bisschen anschauen lassen, Transformation auf YouTube. Also das ist ein Film, ein visionärer Film, extrem gut recherchiert, auch künstlerisch sehr wertvoll gemacht und da steckt Weisheit drin, also so was, Wissenschaft. Das ist einfach extrem. Was muss man sich angeschaut haben? Ein Gefühl zu bekommen, wo könnte die Welt hingehen? Und wir haben noch gar keine Ahnung, wie schnell das gehen könnte. Weil wir leben in einer Zeit, mein lieber Mann, die ist gefährlich. Die ist auch die hat das größte Potenzial, das jemals da war, aber es ist auch eine gefährliche Zeit. Man muss da schon aufpassen und die guten Kräfte sammeln und zusammenschließen. Aber nochmal zurück zu dem Innen, zu der Schöpfung. Ja. Es kann auch sein, ich weiß nicht, schau doch mal, ich erinnere mich, das war 1990, da habe ich noch normal gearbeitet. Da haben wir in unserem Betrieb Internet bekommen. Da habe ich damit gleich ein bisschen gespielt. Sah wie einfach das geht. Und wie man da herumspringen kann, besonders die Jungen, ja, die machen das ja mit links. Ja. Die machen 20 Sachen gleichzeitig und die Alten müssen das meditativ machen. Aber schau doch mal, als ich das sah, war mir sofort klar, das wird die Welt verändern, weil das ist das Instrument, was die ganze Welt vernetzen wird. Zu einem großen Ganzen. Ja, also das Tool ist ja schon da im Wesentlichen. Jetzt fehlt nur das Know-how, wie man mit diesem Tool umgeht. Damit diese Welt, und wenn ich da rausschaue aus diesem Fenster, ich sehe meine Pflanzen, meine Bäume, das ist doch das Paradies auf Erden. Wenn wir alle unseren kleinen Beitrag leisten. Und es tut ja nicht mal weh, so zu sein, wie man ist. Im Gegenteil, es ist ekstatisch. Das ist das Schönste, was es gibt, oder?
Ja, wir sind ja schon verbunden, wobei das noch nicht mal stimmt, sondern wir sind eins und durch das Internet wird das auf der materiellen Ebene ausgedrückt und eben für die praktischen Dinge benutzt.
Ja, klar. Schon mal, jetzt TV. Internet. Und wenn ich mir überlege, wie viele Menschen durch diese Jetzt-TV, die ja noch im Laufe der Jahre, man weiß ja nie, noch eine Plattform für was viel Größeres werden kann, oder wenn man dann nicht sagen will, Größeres, aber man sieht schon groß und klein. Sagen wir einmal eine neue Schmökerecke oder sowas, ja? Oder einen neuen Channel mit ein bisschen Spiritual Comedy oder so Tricks wie das, ja? Also, wo man sich schon klar als Komödianten, Clowns und Narren zu erkennen gibt, damit man niemanden vor den Kopf stößt. Und das auch so nennt, den Channel, das von vornherein klar ist. Hier wird ernst unernst gesprochen. Und das ist der Dreh. Auf unernste Weise ernst sein. Spielerisch ernst sein. Tanzend ernst sein.
Ja, den Ernst nicht mehr ernst nehmen.
Den Ernst nicht ernst nehmen, ja. Aber Tibet ernst nehmen. Verstehst du? So. Aber sich dann auch nicht in was verstricken und dann was da machen wollen und mit der Brechstange rangehen und sich total daran verausgaben und dann durchscheitern, das kann es nicht sein. Aber aus der Ruhe heraus, aus der Meditation heraus, geschieht es von selbst. Wir channeln nur göttliche Energie, das ist doch perfekt. Man kann es auch Schamanismus nennen, das ist völlig wurscht. Ich bin ja auch Schamane, indianischer.
Ja, wie man es nennt, ist es.
Das ist macht, schön,
ja. Ja, man sagt, das Leben fließt einfach durch uns oder durch mich. Und,
ja.
Oder wie man es ausdrückt.
Klar. Ja. Aber das, ich lese dir das noch vor.
Ja, bitte.
Das schließt das dann ab. Ja. Wo ist das Königreich? Habe ich die Überschrift genannt. Vers 3a. Jesus sagte, wenn eure Führer euch sagen, seht, das Königreich liegt im Himmel weit weg, ja, so werden die Vögel des Himmels euch vorausgehen. Die werden nämlich, die sind nämlich im Paradies, die sind noch gar nicht aus dem Paradies rausgefallen. Ja. Chip, chip. Deswegen gehen die natürlich auch voraus, solange ich denke, der Himmel ist irgendwo da weit weg, wie die Kirche uns das Glauben macht. Ja. Wenn sie euch sagen, es ist im Meer, das ist natürlich jetzt ein Witz, so werden die Fische euch vorausgehen, weil auch die sind in Harmonie mit dem Meer. Und jetzt kommt es da. Wir kennen es ja, das Königreich von Johannes ist das, glaube ich. Das Königreich ist innen, ja, ist innen. Muss man im Innen suchen. Das kennen wir, das ist im Kanonischen. Und Fichtling, im Gospel of Thomas sagt er halt Folgendes. Doch das Königreich, man kann es auch sagen, das Paradies, ja, ist innerhalb von euch und es ist außerhalb von euch. Also das ist für mich klar, dass eben beides, sagt beides ist gleich wichtig. Ja. Seid in der Welt, lebt in dieser Welt, macht diese Welt ein Stück schöner, ja, lebt nach eurem Herzen und vergesst nicht das Göttliche in euch. Deswegen ist ja gut, das erste Kommandement von Jesus, liebe Gott deinen Herrn von mit deiner ganzen Seele und vom ganzen Herzen, oder so ähnlich. Ja. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist gleich sei lieb. In allen, ich habe es gerade in Englisch im Kopf, in all your dealings behave in a way, behave in a way as you want others to treat you. So, ja, so wie du behandelt werden willst, behandle andere auch. Das ist das zweite Gebot. Und das erste Gebot ist, liebe den göttlichen Urgrund. Und das zweite ist, liebe deinen Nächsten, sei nett, ja. Sei ein schöner Mensch, bring Gutes in die Welt. Und damit war Jesus schon fertig, so genial war dieses Teaching, ja. Und alles, damit ist schon alles gesagt, eigentlich. Und wenn nach dem Leben will, schau mal, stell dir mal vor, du behandelst jeden so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Damit wäre doch die Welt gerettet, wenn dieses Prinzip von überall sagen, ja, das ist das Gesetz. Es ist noch das Gesetz. Ich meine, das Göttliche hat einfach durch Jesus ein Gesetz etabliert auf Erden, damit die Erde wieder zum Paradies werden kann. Es ist ja nicht so, wir entscheiden das ja selbst. Wir wollen ja nicht im Paradies sein. Also ich meine, wir beide schon. Und eine ganze Reihe anderer Menschen auch, aber eben noch viele nicht. Ich scheine lieber in einer Welt leben zu tun, wo es um Geld geht, um Macht, um Anerkennung, um bla bla bla, was weiß ich für ein Scheiß. Sorry, aber manchmal muss man etwas wirklich deutlich sagen.
Ja, und gleichzeitig sind auch die nur Teil des Lebens oder Ausdruck des Lebens, was so spielt. Ne?
Das ist das große Spiel. Es läuft eben so, wie es läuft.
Mhm.
Und Osho sagte mal in einem Video, das ich kürzlich gehört habe, die Schöpfung bewegt sich nicht von weniger Perfektion zu mehr Perfektion, sondern sie bewegt sich von Perfektion zu Perfektion. Was heißt das eben, gerade diese geistige Übernachtung, die wir jetzt noch überall sehen, auch perfekt ist. Das ist eben so schwierig zu verstehen, warum das perfekt sein soll.
Es ist auch perfekt, aber das heißt nicht, dass es sich nicht ändern darf.
Exakt, und das heißt schon gar nicht, dass ich zum Beispiel eine Petition nicht unterschreiben soll, ne? Wenn das mich nur 7 Sekunden kostet. Ja? Also wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann sage ich aber, mein Gott, ja. Schämst du dich denn gar nicht? Aber selbst die, ich meine, was willst du denn? Es gibt keine Sünde. Sünde ist Quatsch. Das heißt ja auch im Hebräischen, also nicht, dass ich Hebräisch kann, ja. Ich kann mir aber trotzdem heraussuchen, was ich wissen will. Das ist ja easy, weil im Internet, ja, da kann man sich sogar Übersetzungsprogramm haben und alles und Bibel recherchieren in ein paar Sekunden, alles geht zuck. Im Hebräischen kommt eben, was aus fälschlicher Weise Sünde übersetzt wurde, das ist einfach nur Mistake, Fehler. Mistake. Ich habe das Falsche genommen. Mistake, Fehler. Irrtum. Ich habe mich geirrt. Eigentlich wollte ich das gar nicht, aber ich habe mich geirrt. Und warum irrt man sich? Ja, weil, ich meine, Shri Ravi Shankar sagte mal, es gibt keine Sünde, es gibt nur lack of awareness. Es gibt nur Dinge, die passieren, außer der mangelnden Bewusstheit, ja. Wachheit, ja. Und dann, ja, macht man jemanden dafür verantwortlich. Wird schwierig. Verdamme jemanden. Sehr schwierig. Eigentlich kannst du es gar nicht.
Nee, aber der Verstand hat es als eins seiner Lieblingsspiele.
Ja, das geht ja auch leicht. Ja. Es geht leicht. Ich meine, man kann jetzt, wenn man jetzt sieht, was diese... Man muss immer auf zwei Ebenen diskutieren. Auch wenn man sieht, dass man nicht verdammen darf, heißt das noch lange nicht, dass man damit einverstanden sein muss. Und das heißt auch noch lange nicht, dass man nicht was tun darf dagegen, wenn es denn so sein soll, ja, oder sich anbietet. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Ja. Und manches wird beides missverstanden. Über Politik will ich gar nicht reden, aber das geht ja nur darum, das zu verstehen. Wie viel Hass wurde denn provoziert durch bestimmte Dinge, die mit denen wiederum nichts zu tun hatten? Naja, und jetzt trägt es halt Früchte. So viele Sachen tragen immer Früchte. Und diese Früchte, also das Karma oder Kollektivkarma, diese Früchte, können nur diese giftigen Früchte, die können nur durch mehr Bewusstsein gereinigt werden, durch kollektive Bewusstheit.
Bewusstheit und Liebe, ne?
Ja, klar. Klar, wo? Für mich ist das dasselbe. Liebe ist die poetische Seite der Bewusstheit. Aber das ist zweimal dasselbe. Weil wir sind, das heißt ja, dass wir nach dem Bilde des Herrn geschaffen wurden. Dass wir das sehen. Die Wahrheit sehen. Offenen Herzens, kein Problem. Mhm.
Nochmal zur praktischen Seite deines Buch betreffend. Also das ist ein Book on Demand, wenn Menschen sich dafür interessieren. Das ist also nicht, dass sie sich an einen Verlag wenden müssten oder so, sondern Sie können das übers Internet bestellen und wahrscheinlich auch über jede Buchhandlung. Ne?
Weil das ist ganz normal im Handel. Bei Amazon kriegt man das, bei Buchhandlungen kann man das bestellen. Oder wo auch immer. Nee, das ist ganz normal wie jedes andere Buch bestellbar.
Mhm. Es kostet?
Ja, es gibt drei Versionen. Also das hier ist für Liebhaber die teure Version, siehst du.
Hardcover.
Dann gibt es noch die...
Die hinter mir steht. Das
ja, die hier. Das ist die Softcover-Version. Ja, die ist billiger. Ich glaube, die kostet 19. Mhm. Sowas 19 und das 25, sowas. Und dann gibt es noch die... Dann gibt es noch die digitale Version, also das E-Book.
Mhm.
Und das kostet vielleicht, weiß ich nicht. 11.
Mhm.
Das ist die billigste Version.
Die günstigste, ja.
Ja, billig ist das Ganze nicht. Eigentlich ist es sogar saubillig.
Ja, wir billigen es ja auch. Du bist auch sonst im Internet aktiv. Auf Facebook bietest du Gruppen oder Kreise an oder Zirkel, ich weiß nicht, wie es richtig genannt wird, für Menschen, die gerne mit dir in Kontakt sein wollen und gerne Hinweise von dir aufnehmen wollen. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber sagen.
Gerne, gerne. Also, es gibt ein Facebook von mir. Wenn ihr euch dafür interessiert, mit mir in Kontakt zu bleiben, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Also suchen müsst ihr nach Kundan Avarello, das ist mein Familienname. Ja. Okay. Buchstabiere Anton, Viktor, Anton, Richard, Emil, Ludwig, Otto, Avarello. Ja. Kundan Avarello Facebook, da findet man mich. Und dann Friend Request schicken. Und dann landet man erst einmal in dem öffentlichen Bereich. Das sind bestimmt auch ganz nette Sachen, aber da schaue ich nicht kaum nach, weil da kommt immer wieder Neues. Und ich habe keine Zeit, mich mit allem zu befassen. Ich muss Prioritäten setzen. Und dann kommt eine zweite Ebene, das ist die sogenannte geschlossene Gruppe. All My Friends heißt die. Das würde ich sagen, ist normales Teaching, mit natürlich auch noch was mit dem, was heute möglich ist, Interaktionen, Kommunikation, Messages zu Partizipation, da geht schon sehr viel.
Und das ist auch in Englisch, ne? Weil eben über deine Frau viele englischsprachige Menschen dazu
kommen. Close Group, ja. In der Close Group ist hauptsächlich Englisch, aber auch einfaches Englisch. Also
ja.
auch da gibt es Leute, die schreiben. Es ist ja schließlich kein, es geht ja nicht darum, dass man da korrektes Englisch schreibt. Das ist völlig unwesentlich. Man kann mir auch, selbstverständlich, man kann ja in diesem Messenger auch Privatkonversationen führen.
Die geht auf und Deutsch.
Und das geht natürlich auch in Deutsch dann. Weil Deutsch ist mir ja.
Oder in Luxemburg.
Oder Luxemburg, klar.
Gibt es eigentlich als Schriftsprache Luxemburg?
Ja.
Ja.
Stimmt dich.
Ja, Kundan, dann vielen Dank für das schöne Buch, aber auch jetzt für das Interview. Ich danke dir.
Ja, ich danke dir. Und es war richtig schön mit dir, ehrlich. Mit so einem Interview wie dir ist das ganz leicht, weil du, wenn es Zeit ist, stellst du genau die richtige Frage. Und das ist schön, da merkt man schon, dass du das schon sehr lange machst. Richtig gut beherrscht.